Panikpreis Podcast, Ausgabe 6 mit Bea und Arno. Hi Bea.
Hi Arno.
Und was ganz Besonderes, wir sind weder in meiner Küche noch in der Popakademie, sondern wir sind erstmals live in der Alten Liebe in Hamburg auf dem Kiez.
Und ich habe ja Sweet Memories, also ich bin hier ganz, wie soll ich sagen, ganz melancholisch geworden vorhin, weil ich ja hier in diesen Räumlichkeiten vor ein paar Jahren mein erstes Album released habe und hier eine riesen Party gemacht habe. Ich glaube mit 150 Leuten aus dem ganzen Land. Arno stand am Eingang, hat immer Sternenstaub auf alle gestreut. Das hatten die dann wochenlang später noch in ihren Haaren. Das war unglaublich schön und deshalb freue ich mich so, dass wir das jetzt als feste Einrichtung einmal im Monat von hier aus machen, unseren Panikpreis-Podcast für die Udo-Lindenberg-Stiftung, der Arno Lito und ich. Also ich freue mich total.
Und heute machen wir eine ganz besondere Ausgabe. Wir waren ja mit unserem Podcast Spezialer schon an der Popakademie und haben mit Musikexpertinnen und Experten gesprochen, wie das so ist mit einer Bandkarriere, was man betreiben muss. Heute wollen wir mal ein bisschen die mediale Seite beleuchten und haben dafür eine fantastische Frau eingeladen. Ich sage dazu, eine der wenigen, die in Deutschland, im deutschen Radio noch Musiksendungen macht und Newcomer entdeckt, Susanne Hasenjäger.
Das stimmt. Und sie moderiert zwei Sendungen im NDR 90,3, nämlich die Hamburg Sounds und das Kulturjournal. Und ich möchte den Satz noch dazu sagen, bevor sie hier sitzt und sich dann genieren muss, weil ich sie so lobe. Sie ist wirklich eine von den Guten. Denn es gibt nicht mehr so viele, die wirklich Musik lieben, die Musik aufrichtig lieben und sich dafür interessieren und auch immer am Ball sind, neue Leute und neue Bands und Musiker und Musikerinnen zu entdecken. Und hier ist sie. Wir freuen uns, dass sie da ist. Susanne Hasenjäger.
Ja, das ist ein schönes Spielchen mal umzudrehen. Ich durfte ja schon so Gast bei dir sein,
stimmt,
Susanne,
schon
im Radio.
Und ich war bei Beas Auftritt hier.
Und du warst
hier.
Bei Beas Auftritt hier,
das war
stimmt.
Schön. Und glaube ich, jetzt noch so ein bisschen Sternenstaub.
Das war übrigens der Tag, danach haben mich so viele Menschen wochenlang gehasst. Ich habe noch Mails gekriegt, Monate danach. Das war ja eine schöne Veranstaltung, aber dein Sternenstaub geht nicht mehr aus meinen Haaren.
Nee, aber Bea ohne Sternenstaub, das geht auch nicht. Also von daher, das hat gut gepasst.
Hat gut gepasst. Ja. Wir haben damals gesprochen, ich glaube, es war zur Corona-Zeit. Ne? Das war so kurz um diese Zeit. Und auch da ging es schon um Newcomer. Und so. Und auch damals war es schon so, dass du tatsächlich ein Format warst, auch in diesen Zeiten, das die Fahne für die lokale Musikszene hochgehalten hat. Jetzt frag ich mal, der die Radiolandschaft gut kennt, machst du das gegen deine Chefs oder ist das ein Grundsatz des NDR?
Guckt keiner zu, ne? Guckt keiner zu. Wir sind hier nur unter uns. Nein, nee, tatsächlich ist das der Auftrag des Norddeutschen Rundfunks, gerade regionale Künstlerinnen und Künstler zu fördern. Und das tun wir auch. Und ich habe das große Glück, dass wirklich jetzt seit, boah, mehreren Jahrzehnten schon tun zu dürfen und immer wieder neugierig junge Leute, auch ein bisschen ältere Leute, die neue Musik machen, zu entdecken. Also
was ja auch ziemlich
Spaß.
Wichtig ist, es gibt einen Aspekt, deshalb habe ich das mit Corona angesprochen. Es gab viele Menschen, die damals zu Corona-Zeiten gesagt haben, auch zu mir, lass doch mal mehr lokale Musik im Radio spielen, weil davon verdienen die Bands Geld. Es ist kaum jemand drauf eingestiegen. Was mich sehr
gab Forderungen auch.
Es ne? Gab
ich
sofort,
auch,
auf jeden
ich habe auch gedacht, ja, das ist eigentlich eine gute Idee, warum nicht die Nacht zum Beispiel öffnen? Und dann, weil das gibt GEMA, das ist Geld, wenn du zu den Musikerinnen und Musikern gehörst, die ihre Sachen selber schreiben, was ja leider auch nicht alle tun, aber wenn, dann sind das genau die Kreativen, die gehört werden mussten, ist, glaube ich, eine Chance, die wir leider nicht
verpasst. Also ich
vielleicht kann man ja daraus lernen.
Aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe damals mit dem Unterhaltungschef von MDR gesprochen und wir waren uns eigentlich schon fast einig und es gab ein Konzept und dann habe ich nie wieder was gehört. Ist da der Öffentlich-Rechtliche zu feige gewesen? Weil du sagst, das ist eigentlich der Auftrag, so finde ich das.
Ja, natürlich ist es der Auftrag, aber es gab natürlich auch andere Gespräche, wie kann man das fördern? Wir haben im NDR ganz tolle Formate aus dem Wohnzimmer, also Corona-Sachen. Wir haben viele Leute gefeatured, Porträts gemacht. Was passiert mit diesen Menschen, deren Leidenschaft das ist, Musik zu machen und deren Beruf das ist? Das ist ja nicht irgendein Hobby oder so, was sie jetzt während Corona nicht ausüben konnten, sondern das ist deren Leben. Was ist jetzt mit denen? Die müssen jetzt bei IKEA, keine Ahnung, Pakete packen und solche Schicksale. Also wir hatten die, wir haben die natürlich gefeatured, wir haben die in die Öffentlichkeit gebracht, aber wie du sagst, also was der simpleste Weg eigentlich, die Musik zu spielen, ist schwierig, wir sind Formatradio, der NDR ist durchformatiert, das ist heute, als ich angefangen habe, Anfang der 80er, Mitte der 80er, da war Radio, da konntest du wirklich noch, da bist du mit deinen Platten gekommen und konntest die auflegen, das machen wir, so ist das jetzt
ja nicht mehr. Das berühmte Handpick, wie oft habe ich manche Künstler per Handpick aufgelegt, das gibt's nicht mehr.
Hast du noch am Anfang selber gefahren?
Oh ja, oh ja, ja, ja.
Ja,
das also, kenne ich ehrlich auch gesagt, noch. Immer noch, jetzt wieder. Also wir sind ja, ja jetzt technisch, jetzt bin ich aber ganz alleine. Am Anfang war dann immer noch hinter der Scheibe ein Techniker, die gibt's jetzt nicht mehr. Du bist wirklich alleine und das ist so ein bisschen, deswegen freue ich mich jetzt, euch hier zu sehen. Das ist, wenn ich im Studio bin, ist es so ein bisschen Selbstgespräch. Und ich stelle mir dann immer vor, in welcher Situation hört jetzt jemand das, dass ich jetzt was über eine Hamburger Band erzähle. Sind die vielleicht gerade in der Küche oder im Badezimmer oder an welchen Orten auch immer ich mir das dann vorstelle. Und das war früher wirklich cool, dass wir da noch als den Techniker oder die Technikerin direkt hinter der Scheibe als direkten Kontakt. So, ne, du sagst was oder du spielst einen neuen Song von so einem Typen wie so einem Lindenberg. Du spielst einen neuen Song und siehst sofort, wie die Augen strahlen oder vielleicht auch nicht oder sagen, oh, naja. Ne, so.
Was mich jetzt mal interessieren würde von dir persönlich ist, warum Radio? War das so etwas, was du schon ganz früh gedacht hast, das würde ich gerne mal machen? Oder ist das so auf dich zugekommen?
Das war wirklich ganz, 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 ganz früh. Also ich hatte einen großen Bruder, der mich mit den Beatles und mit den Stones Ende der 60er bekannt gemacht hat. Das heißt, Musik war für mich immer eigentlich das Wichtigste in meinem Leben. Aber nicht das Musik machen, sondern dann tatsächlich habe ich viel, ich bin in Braunschweig groß geworden und da habe ich schon viel NDR gehört. Und einer meiner absoluten Helden damals war Klaus Wellershaus, der Musikredakteur bei uns war, also auch den Club und solche ganzen Sendungen kennt ihr nicht, ihr seid so kleiner, ein paar von euch kennen das vielleicht noch. Und das hat mir einfach so gezeigt, wie schön das ist, so eine kuratierte Musiksendung zu haben. Also nicht einfach, so wie das heute, sorry, ich gucke euch jetzt mal an, wenn ich irgendwas über junge Leute sage, ist Quatsch, meine ich gar nicht. Also so, heute machst du deine eigenen Spotify-Listen, aber das damals war halt einfach, du hast den Leuten erzählt, ey, das ist ein Song, der geht mir so ans Herz, hört euch das mal an und überlegt oder guckt, was ihr damit macht. Vielleicht ist das auch eure Geschichte, die dieses Lied erzählt oder so. Und das hat Klaus Wellershaus gemacht und dann hatte ich einfach in meiner Abi-Zeitung steht, wir hatten neulich 40-jähriges Abi-Treffen oder sowas. Und da steht tatsächlich von mir, Zitat, ich möchte an der Roten Baumchaussee arbeiten. Also ich wollte immer zum Radio. Dann hat Klaus Wellershaus, dem habe ich das geschrieben und der meinte, dann komm doch mal vorbei. Und dann habe ich Musik für junge Leute, Mittagssendung,
super
Musik
Geschichte. Nach der Schule. Tatsächlich ist es so, dass die Radiomoderatoren, die so richtig Herzblut-Radiomoderatoren sind, ich war ja eine ganze Weile beim Bayerischen Rundfunk, wirklich auch die waren, die sowas immer schon wollten. So der Fritz Egner zum Beispiel, kennst du wahrscheinlich auch, der früher immer AFN gehört hat, diese amerikanischen Sender und so, der war völlig besessen davon und wild darauf, das selber zu machen.
Absolut, bei mir war es BFBS damals in der Gegend, wo ich groß geworden bin. Und das war immer dieses einfach Leuten, was ich liebe das, hört euch das auch mal an,
ja,
so zu erzählen.
Ja, so
und das ist so
dir.
die Leidenschaft. Und das hört auch nicht auf, weil es gibt einfach auch, es gibt tolle Musik. Musik hat mein Leben mehrfach gerettet, also in übertragenem Sinne. Aber für mich ist das Wichtigste, was Liebe und sowas alles angeht. Musik ist so die Grundlage.
Aber das passt ja nicht ganz gut, weil wir reden ja auch ein bisschen jetzt von früher. Ja, im Radio, stelle ich fest, gibt es keine Kompetenz mehr in den Musikredaktionen, sondern man muss besser IT beherrschen, als dass man sich musikalisch irgendwie auskennt. Ich habe ein gutes Beispiel, Formatradio. Ich fand Pink immer super. Und ich habe echt ein halbes Jahr gebraucht, zu wissen, wer das ist, weil es hat mir keiner mehr gesagt im Radio.
Okay.
Ja, also diese Kompetenzgeschichten, dass auch Musikredakteure losgehen, die gesagt haben, ich war gestern auf einem Flohmarkt in London, da habe ich eine wunderbare Band gefunden. Das gibt es nicht mehr. Das heißt, es hat sich für junge Bands, über die wir auch ein bisschen sprechen, einiges verändert. Die Medien sind jetzt woanders. Radio spielt nicht mehr so die Rolle,
glaube ich. Das ist leider Gottes wahr. Also deswegen bin ich wahnsinnig froh, dass ich in dieser Zeit in den 80ern und 90ern mit den Sendungen, die ich machen durfte, das war einfach die Hochzeit von Radio. Da habe ich eine Platte von, keine Ahnung, Oasis habe ich vielleicht aufgelegt und am nächsten Tag war bei Michelle Records war das Ding ausverkauft, weil die Leute dahin geströmt sind. Also das ist halt das, was Radio machen kann. Es ist aber nicht, ich glaube nicht, dass das so ist, dass es jetzt solche Leute nicht mehr gibt. Wir haben kompetente Kolleginnen und Kollegen. Nur dieses Format macht das halt, ich weiß gar nicht, ob ihr überhaupt wisst, was das so ungefähr ist. Das ist, da werden wir spielen nur noch Titel den Tag über, die durchs Tracking gehen, das heißt, die werden getestet, da wird bei euch vielleicht bei dir angerufen und da wird dir ein Lied vorgespielt und wenn du dann sagst, nö, das kenne ich nicht oder das mag ich nicht und du bist nicht der Einzige, der das sagt, dann wird halt dieses Lied auch, kommt nicht in unser Programm rein. So, also es ist schon, man kann auch sagen Basisdemokratie, weil die Leute werden gefragt, was wollt ihr hören Und wenn sie halt nicht Clouseau hören wollen, dann wird auch Clouseau nicht gespielt. Punkt.
Ja, Formatradio ist ein Stichwort, was, also ich will jetzt hier nicht die Oma-Runde aufmachen, ne? Damals, also war alles schöner und so. Aber eins muss ich doch wirklich sagen, dass dieses Handgemachte, also was ja auch dazu gehört, dass zum Beispiel jemand, ein Moderator, seine Platten und CDs zusammengesucht hat vor der Sendung. Und natürlich warst du informiert, was gerade läuft und worauf die Leute stehen. Das ging ja nicht darum, jetzt irgendwas zu machen, was kein Mainstream ist und was keine, also was so eine Nische ist. Aber das alleine, dieses Ritual, sich so seine Sendung zusammenzustellen, die Sachen dann zu spielen und zu allem auch so eine kleine Geschichte zu haben, weil du einfach was damit verbindest. Und ich habe beim Radio aufgehört, und dann höre ich auch auf mit damals, als es dann so war, dass ich das Gefühl hatte, ich habe zu den Songs, die mir da vorgesetzt wurden, zum ersten Mal kriegte ich also Playlisten vor die Nase gesetzt, gar keinen Bezug. Um ehrlich zu sein, hatte der olle Musikredakteur beim BR, der schon damals schon so ein bisschen, wie soll ich sagen, der hat sich schon auf die Rente gefreut und der hat jetzt auch gar nicht so irgendwas ausgesucht, was mir jetzt gefallen hätte. Und dann habe ich gemerkt, ich sitze da vorm Mikrofon und dann fange ich an so rumzufaken, ne? Mhm. Dann werde ich so zum Dampfplauderer. Aber sag mal, gibt es denn eine Sendung, wo du sagen würdest, das wäre sowas, was du gerne moderieren würdest?
Also was ich sehr, sehr gerne gemacht habe, was wir leider jetzt auch aus finanziellen Gründen ein bisschen eingedampft oder stark eingedampft haben, war eben Hamburg Sounds, du hast es erwähnt, das ist ja eine Radiosendung. Wir sind damit aber auch rausgegangen und wir hatten wirklich in den Fliegenden Bauten zum Beispiel oder hier im St. Pauli Theater oder also an Orten, wo Leute auch einfach vielleicht mal so vorbeikommen, die gar nicht sich jetzt für, die gar nicht jeden Tag sich eine Platte kaufen wollen oder sich so für Musik interessieren. Und denen haben wir regionale Künstlerinnen und Künstler live präsentiert. Und das ist nochmal für mich, ist also nichts gegen Platten und nichts gegen Spotify-Listen und so. Für mich ist aber Live-Musik immer noch das was die Seele von Musik ausmacht, was für mich auch das ausmacht. Wenn ich jemanden auf der Bühne sehe, der etwas kann und etwas gibt von sich, was ich zum Beispiel nicht kann, also jemand wie Ronja, die auf die Bühne geht und andere Menschen inspiriert, glücklich macht damit, das ist für mich das Größte. Also nichts gegen CDs und alles Mögliche, aber diese Live-Musik, also wenn das mal wieder käme, dass man vor Publikum, auch vor Leuten, die das, wie gesagt, gar nicht so die Musikspezies sein müssen, also nicht die Taxifahrer, die nachts, wenn ich einen Nachtclub moderiere oder so, die dann einschalten und du weißt genau, die hören jetzt zu, die holen sich das vielleicht bei Spotify oder wo auch immer. Das wäre mein großer Traum, dass das Radio wieder in diese Richtung zurückgeht, dass wir solche spannenden Künstlerinnen und Künstlern live präsentieren.
Da könnte das Radio...
Lass uns doch einen Piratensender aufmachen.
Ja, genau, weil da könnte das Radio, das will ich gerade sagen, der neuen Szene und auch neuen Bands einen großen Gefallen tun, weil ich weiß aus einem anderen Podcast, da spreche ich oft mit Menschen hinter den Kulissen und mit Musikern, die alle sagen, Corona hat da ein richtiges Loch gemacht.
Absolut.
Es ist total schwierig für Bands in Clubs zu gehen, das muss man mal sagen, weil am besten...
Und für die Clubs ist es auch schwierig.
Man bringt noch mehr Geld mit als früher und die Situation der Clubs tut ein Übriges. Das heißt, es wird immer seltener, diese Live-Auftritte überhaupt zu kriegen und zum Zweiten damit auch gut Geld zu verdienen, was ja dann doch der Sinn und Zweck ist, wie wir im Extra-Podcast gelernt haben, wenn man Musik macht.
Es ist kein Hobby für die Menschen, das ist Beruf.
Ja. Lebensinhalt und Berufung. Ja.
Ich war bei der Live-Szene, also das Radio könnte da tatsächlich wirklich der Szene einen großen Gefallen tun. Was empfiehlst du denn, Susanne, überhaupt neuen Bands, die jetzt neu anfangen?
Ich glaube, wenn du brennst für was, und das sind die Leute, von denen ich auch hören will, von denen ich auch Musik hören will, dann findest du einen Weg. Also wo ich immer so denke, ist, wenn mich jemand anruft oder mir schreibt, ist ja alles, ne, meine E-Mail-Adresse kannst du ja ganz einfach logischerweise rausfinden, gar nicht weiß, was wir eigentlich machen. Weil ich spiele, wenn ich was spannend finde, ist es egal, ob das Funk ist oder Folkrock oder irgendwie Heavy Metal, kann auch passieren. In der richtigen Geschichte, in der richtigen Präsentation hat das alles, finde ich, gerade beim NDR auch einen Platz. Aber wenn da jemand anruft und sagt, ja, ich mache jetzt hier deutschen Schlager und stellst dir das mal vor, sage ich, ja, viel Glück weiterhin mit deinem Zeug. Ich höre mir das gerne auch an. Ich sage da auch gerne was dazu, weil ich halt auch viel Erfahrung habe. Aber sorry, informier dich erstmal. Also erstmal gucken, mit wem rede ich da eigentlich oder was will ich eigentlich. Wir haben auch keine irgendwie Heavy Rotation, leider auch nicht von den Songs von Ronja zum Beispiel. Also so, das gibt's nicht mehr in dem. Was ich aber machen kann, ist eine Geschichte über sie machen, eine Geschichte über die Art und Weise, wie sie zur Musik gekommen ist, wie sie damit lebt, was das für Leute sind, die zu ihren Konzerten gehen, solche solche Geschichten. Und die kann ich nach wie vor und überall im NDR immer noch erzählen, wenn es eine gute Geschichte ist.
Es sind immer die Geschichten dahinter, das haben wir auch schon gelernt. Und vor allen Dingen, wenn dann jemand noch ein Typ ist, ne, dann kannst du die Geschichte noch besser erzählen.
Ich glaube, dass es im Grunde nach wie vor so ist, wie es immer schon war, dass die wichtigste Voraussetzung wirklich die ist, dass du, was du gesagt hast, dafür brennst und dass du dafür gehst und dass, wenn dir der Sturm von vorne entgegenkommt, dass du sagst, okay, einmal schütteln und weiter geht's, weil ich festgestellt habe, auch über die ganzen Interviews mit den jungen Bands, über meine eigene Geschichte als Sängerin, dass diese Hartnäckigkeit fast noch wichtiger ist als Talent, meiner Ansicht nach. Weil du kriegst so viele Hindernisse in den Weg und so viele Rückschläge und so viele Leute sagen, wir wollen dich nicht, oder eben, du wirst mit diesen ganzen Problematiken konfrontiert. Wie sollst du deine Kunst teilen, wenn Auftritte wegfallen, CDs wegfallen? Das ist ja auch unbefriedigend, wenn du nichts weiter tun kannst, als auf Spotify deine Songs zu streamen.
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich eher so unsere Sicht jetzt. Ich glaube, dass junge Leute in Tüdelchen, das ist okay, wenn die ihre Songs raushauen auf Spotify und wenn sie da, sie verdienen halt nur nicht viel von. Aber ich glaube, das ist dieser einfach der Vermarktungsweg, wie es heute geht. Es geht halt nicht mehr so, dass ich eine Platte mache und die verkaufe ich dann. Also es geht auch noch, aber viel Glück dabei. Ich glaube, Geld und Clubsituation, alles ganz schwierig. Corona hat das alles noch viel, viel, viel härter gemacht. Ich glaube aber, das, was, und du weißt das selber als Künstlerin, das, was immer auch dabei ist, ist das, was so eine Künstlerin, ich sag jetzt mal Ronja, das, was die auch zurückkriegt.
Natürlich.
Ob die jetzt vor, keine Ahnung, im Volksparkstadion spielt oder in einer Fischhalle in Harburg, haben wir vorhin drüber geredet. Ja. Das ist dann, also klar, finanziell ist es schöner, ne, Volkspark, aber das ist dieses Feedback von den Menschen, die du da beschenkst mit deiner Kunst. Ich glaube, das ist immer noch das Wichtigste. Und klar, musst du auch die Miete bezahlen können. Also.
Aber das ist ja genau das, was ich meinte. Also klar ist das Streaming toll, das zu haben und überhaupt die Möglichkeit zu haben, wie easy das heutzutage wiederum geht. Aber eben den Kontakt mit den Leuten, das ist halt einfach viel, viel schwieriger geworden. Und ich war ja gerade beim Album-Release ist vielleicht zu früh gesagt, aber nach der Albumaufnahme von einer unserer Siegerinnen, von Ila, wir haben das gepostet. Ey, die waren so glücklich, dass wir da waren und dass wir das mitgefeiert haben und dass wir applaudiert haben und dass wir es toll fanden und so. Und sie hat sich extra, obwohl wir wirklich nur so eine kleine Truppe waren und sie im Studio das, also uns vorgespielt haben, ihre Songs, hat sie sich ein Paillettenkleid angezogen, hat sich schick gemacht dafür und so. Also das bedeutet einem ganz, ganz viel, dass du die Leute vor der Nase hast, dass du da Kontakt aufnehmen kannst. Ich habe ja mit allen Bands genau über diese Situation gesprochen, deshalb waren wir ja auch so gespannt darauf, was du dazu sagst. Und da würde ich die Frage auch mal an dich stellen, wie hast du diese Veränderung wahrgenommen und wie viele Möglichkeiten hast du persönlich jetzt, da so ein bisschen gegenzusteuern?
Wie gesagt, es gibt nach wie vor Sendeplätze, die sind nicht mehr prominent irgendwie am frühen Morgen oder so in der Primetime, sondern die sind am Abend, manche sind auch in der Nacht, aber es gibt, wir haben jeden Abend zum Beispiel das Kulturjournal, was ich auch moderiere, da ist auch jeden Abend wird da eine Band aus Hamburg oder eine Künstlerin aus Hamburg gefeatured und das funktioniert und das geht und was wir gerade gesagt haben, wenn eine Geschichte dahinter ist, wenn dieser Mensch, der da ist, mit seiner Kunst eine Geschichte erzählen kann, dann hat das auch immer einen Sendeplatz. Also ich will da den, klar, es könnte immer viel, viel mehr sein, aber natürlich, das seid auch ihr, die da möglicherweise genau solche Sendungen vielleicht nicht hören. Also man braucht ja, ne, da gehören immer zwei zu. Irgendwann hat ja nicht der NDR jetzt gesagt, so, jetzt machen wir solche Sendungen nicht mehr oder die packen wir in die Nacht oder bei NDR Blue laufen die irgendwie unter Ferner liefen, sondern der Weg war ja auch ein anderer, dass halt nicht mehr so viele gehört haben. Und wir müssen auch, wir haben auch Einschaltquoten. Wir freuen uns ja auch, wenn wir bei NDR 90,3 halt der Führende, der Marktführer in Hamburg sind. Und wir viele Leute haben, die uns hören. Also das ist alles so ein Hin und Her. Ich würde immer sagen, die Musikerinnen und Musiker, die sollen leidenschaftlich bleiben, was sie ja eh sind. Sie sollen versuchen, ins Radio zu kommen. Das kann man. Es gibt diese Plätze, die muss man aber auch selber finden. Also man muss suchen. Yes. Und man muss aber auch all den Leuten, die Musik mögen, auch sagen, ja, Leute, dann hört solche Sendungen. Hört solche Sendungen oder hört gute Podcasts, wo junge Musikerinnen und Musiker vorgestellt werden. Das kommt ja nicht irgendwie vom Himmel, sondern da muss man auch was für tun. Also das ist jetzt so meine Idee. Ich habe aber eigentlich mit meinem Job genug, für mich persönlich genug Möglichkeiten, Bands ins Licht, und das tue ich ja, zu rücken.
Aber solche Sendungen, das ist meine Erfahrung, haben meistens mehr Hörer als das Tagesprogramm, jetzt nicht in der Masse, sondern die Hörer, die du da kriegst, das sind wirklich die du beschreibst, nämlich die musikinteressierten Menschen, die auch noch was Neues Neues entdecken können. Ich vergleiche das immer ein bisschen mit dem amerikanischen Formatradio. Es ist besser, Werbung für eine Lederjacke im Rockprogramm zu machen, als im Country-Sender. Und so ist es bei euch auch ein bisschen. Und was du sagst, ich meine, Regionalität zählt immer noch. Ich würde da ein bisschen mit dir diskutieren, ob das Radio nicht auch selber am Niedergang des Radios schuld ist. Aber das würde in diesem Rahmen zu weit führen.
Und ich würde auch einfach nur sagen, ja, du hast recht. Das ist das Problem daran. Nee, es ist wirklich, also ich glaube, wir laufen mit vielen Sachen, vielen Entscheidungen, vielem Zeug, dass wir, keine Ahnung, dass das Wortprogramm zum Beispiel minimieren. Das ist so ein bisschen wie gegen die Wand laufen, das eigentlich auch Wissen. Und weil in dem Moment, wo ich Menschen nicht mehr als 1,30 präsentiere, lernen die das auch nicht mehr zuzuhören. Ist ja logisch. Dann muss es halt ganz schnell und flott gehen und dann kannst du ihnen auch keinen 4-Minüter mehr präsentieren, weil sie dann umschalten, weil irgendwie was nicht passiert. So ist das ja. Also, das ist ja
ein und umgekehrt, es gibt keine Flächen mehr für längere Interviews. Das fand ich so schön bei dir. Da kann man noch länger reden. Du hast gesagt, es gibt diese Sendung noch.
Ja, und es gibt andere Ausspielwege. Wir haben ja auch einen Podcast, wir haben viel Hamburg. Da wäre genauso jemand wie du ein Gast, der dann auch 45 Minuten lang erzählen kann.
Oh Gott, das wollt ihr nicht hören.
Ohne Musik übrigens. Ja,
um Gottes Willen. Nein, meine Frage zieht darauf ab, wenn ich jetzt ein junger Musiker bin, wie finde ich denn raus, wo die Formate sind?
Du meinst, wo die Sendeplätze?
Ich kann ja nicht sämtliche Radios Tag und Nacht 24 Stunden.
Es gibt natürlich immer noch den guten alten Beruf des Promoters oder der Promoterin. Und klar, die Leute kosten Geld, aber das ist auch ein Job, der gemacht werden muss. Und delegieren ist immer auch, finde ich, wichtig. Ich kenne wirklich viele, viele Künstlerinnen und Künstler, die versuchen, alles selber zu machen. Das ist cool, weil du hast natürlich auch die Kontrolle über das alles. Du weißt genau, wo du dich bewirbst.
Und es ist günstiger.
Und es ist natürlich, das andere kostet Geld. Andererseits sage ich auch oft, und auch das beobachte ich auch, ey Leute, ihr seid die Kreativen, ihr seid die Künstlerin. Ihr geht auf die Bühne und schmeißt da euer Herz und alles raus. Lasst dieses Booking und die Verträge und das ganze Gedöns jemand anders machen, der wiederum das besser kann.
Das stimmt.
Ist wichtig, glaube ich, auch diese Entwicklung mitzugehen, dass man seine Kunst macht, aber die Geschäfte jemand anders machen lässt.
Ja,
also ich lasse auch meinen Bäcker mein Brot backen.
Es ist immer doof, sich selbst zu verkaufen, völlig klar.
Ja. Aber es ist, da würde ich auch gerne nochmal einen Shoutout an die Udo Lindenberg Stiftung richten, für die ja auch wir diesen Podcast machen. Alleine dieser Geldpreis, der da möglich ist zu gewinnen, und in diesem Jahr werden wieder Bewerbungen ausgeschrieben ab Herbst. Also da gibt es ja auf jeden Fall schon mal Geld dafür, weil alles, was du gerade sagst, würde ich 10-fach unterschreiben und Siegel drauf. Aber wie gesagt, es ist, wenn du am Anfang stehst und eben diese ganzen Möglichkeiten, Geld zu verdienen, sehr, sehr eingeschränkt sind. Also ich kenne das gerade von der Ronja Malzahn, die du erwähnt hast, da haben wir drüber gesprochen. Sie sagt immer so süß, ich habe dann immer zwei Hüte auf. Einmal bin ich die Künstlerin, dann habe ich den Hut von der Künstlerin und dann bin ich die kleine Sekretärin und dann habe ich den Hut von der kleinen Sekretärin auf und dann gehe ich ans Telefon und dann kümmere ich mich um Förderung und dann recherchiere ich, wo kriegt man welche. Und dann kümmere ich mich um Auftritte und so. Wenn du jetzt dann jemanden fürs Booking hast, erstmal müssen die Leute überhaupt mit dir arbeiten wollen, weil wenn du No-Name bist, kriegst du immer zu hören, dich kennt ja keiner. Ich habe in diesem Zusammenhang übrigens mal das Wort, als ich mal eine Promoterin hatte, habe ich das Wort Gesichtsprominent kennengelernt, weil mir gesagt wurde, ja, stimmt, du bist schon prominent und man findet dich an vielen Plätzen und also hast viel gemacht in der Öffentlichkeit, aber du bist eben noch nicht gesichtsprominent.
Und dadurch, ja, so Prominenz ist auch so eine zweifelhafte Sache.
Aber ich will damit sagen, also ja, das stimmt schon, was du sagst, aber da dreht sich, es ist immer für mich immer, was ist zuerst das Huhn oder das Ei? Also da dreht sich die Geschichte immer so ein bisschen im Kreis. Und deshalb wollte ich die Udo Lindenberg Stiftung in dem Zusammenhang erwähnen, weil dieses Geld einfach ganz, ganz wichtig ist, dass man auch mal Geld in die Hand nehmen kann und dass es Möglichkeiten gibt, das zu bekommen. Ne?
Auf jeden Fall. Also ohne, dass du jetzt... Will ich auch nicht sagen, das ist ganz ganz wichtig. Und da ist Udos Stiftung super und der Panikpreis ist klasse, auch gerade, weil er eben nicht den 12. irgendwie jungen Mann mit Cappy und 3 Tage Bart und Gitarre fördert, sondern eben auch Leute, die jenseits des Mainstreams sind.
Das stimmt.
Super. Es gibt aber auch, und das ist auch ein Teil meines Jobs, so wie ich den verstehe, wenn mich junge Künstlerinnen darauf ansprechen, was kann ich denn jetzt machen, ey, weil ich kann denen kein Geld geben, ich kann denen ein Airplay vielleicht geben oder zwei davon, ne, weißt du, davon kannst du nicht deine Miete bezahlen. Aber es gibt sowas wie den Panikpreis. Es gibt hier sehr, sehr engagiert in der Stadt Rock City, das ist ein Musikverband sozusagen, die machen beraten in allem, was du, ob du einen Tourbus brauchst oder ob du ein Booking brauchst oder so. Die haben einen Preis, der nennt sich Krach und Getöse, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, das ist auch so ein Preis, da geht es nicht um, ich stecke dir jetzt irgendwie 1.000 dazu, sondern da geht es wie beim Panikpreis auch um Förderung, um Netzwerken, ne? Also diese wirklich von der Basis her, du, ich kenne da jemanden, der hat der hat die Fischhalle in Harburg, willst du da nicht mal spielen? Ja. So, das ist,
und das, da bin ich auch Mitglied, super.
Rock City ist da super, ne? Und wir haben das Glück, auch einen wirklich guten Kultursenator zu haben, den man auch immer wieder ansprechen kann und der auch kommt mit Ideen Umsetzung vor allen Dingen von diesen Ideen. Also da sind wir in Hamburg noch relativ gut aufgestellt. Also in Berlin wollte ich jetzt keine Musikerin sein.
Es gibt bundesweit solche Initiativen. Die gibt es. Aber weil Bea die Preise erwähnt hat, das Gute bei uns gibt auch den Rio Reiser Songpreis. Da steht der Song im Vordergrund. Das sind alles Preise, wo Wert drauf gelegt wird, dass die Menschen auch was zu sagen haben. Oder wie ich immer sage, die noch was zwischen den Ohren haben. Und das zeigt ja wieder auch eingangs, worüber wir gesprochen haben, dass es wichtig ist, authentisch zu bleiben. Also, dass man nicht irgendwie versucht, jetzt sich so zu verbiegen, dass man unbedingt beim NDR in die Rotation kommt und dann nicht mehr der Typ ist, der man eigentlich war, als der man angetreten ist. Ja. Das ist, glaube ich, auch sehr wichtig.
Ich glaube auch.
Sehr wichtig. Ja. Aber jetzt möchte ich noch mal auf etwas Leichtes kommen, weil mich das wirklich interessiert. Du hast ja nun auch schon viele Leute vor dem Mikrofon gehabt. Gab es denn da mal jemanden, wo du sagst, also ich frage jetzt nicht, wer war so dein Liebster oder so, das finde ich immer, dein liebster Gast, das finde ich immer ein bisschen doof den anderen gegenüber. Aber gab es denn
da
mal...
Da müssen die anderen durch, aber ist egal.
Aber gab es denn zum Beispiel mal jemanden so von den männlichen Musikern, wo du gesagt hast, den würde ich aber gerne, da hätte ich aber gerne, dass der mir mal im Lagerfeuer was vorspielt.
Ja. Robbie Williams, oder?
Ja, also ich bin jemand, der auch nur einmal irgendwas von mir gehört hat, weiß, dass ich der weltgrößte Robbie Williams-Fan bin. Robbie kann machen, was er will. Der ist sofort. Aber ja, na klar, ich meine, was gibt's Besseres als kreative Männer, die dann auch noch ein bisschen Humor haben und dann auch noch singen können und dann auch noch die Gitarre halten. Also I love them.
Das hätte ich jetzt umgedreht.
Aber ich finde auch Frauen ganz toll.
Ja, die Frage war ja nun mal bewusst in diese Richtung gelenkt.
Weißt du, was da ist auch immer so eine Geschichte. Ich mag gerne, ich komme so aus der Folk-Ecke. Ich habe bei der BBC angefangen, fürs Radio zu arbeiten. Und da hatte ich so eher so irisch-schottisches Zeug. Also sehr so Kling-Klang-Plung mit Gitarre und so. Und ich mag diese Musik nach wie vor. Ich liebe das. Aber ich muss sagen, die nettesten Musiker jetzt, wenn wir jetzt über Männer reden, also beides eigentlich, waren eher die, die, keine Ahnung, mit dem Kopf headbanged haben und alles auf der Bühne rausgeschrien haben, weil die haben offensichtlich ihre Aggression oder so rausgelassen und waren die zauberhaftesten, süßesten Typen, während so dieser, wie gesagt, dieser Drei-Tage-Bart Träger mit Klampfe, eher so, eigentlich habe ich auch gar keine Lust, dich zu interviewen, weil so richtig interessieren tut mich das auch nicht, warum du jetzt über das 20. Lied über ich hab dich lieb und du hast mich lieb und keine Ahnung, lass uns auf die Wiese gehen. Also so, das ist...
Hast du auch schon mal was abgelehnt, so nach dem Motto, nee, den nehme ich nicht, das macht lieber die Kollegin?
Nee, das ist ja, das finde ich eher, also da fühle ich mich eher herausgefordert, wenn ich so denke, ach, das will ich, es gibt ganz, darf ich das hier sagen?
Natürlich.
Arschlöcher, also es gibt richtige Arschlöcher, die auch einfach arrogante, von sich selbst überzeugte Typen, die meistens am wenigsten drauf haben, aber es gibt auch gute, also es gibt auch welche, die sind einfach genial, aber sind trotzdem Arschlöcher. Das ist aber gerade die vielleicht auch mal in dieser Arschlochigkeit Leuten vorzustellen, ist auch eine Herausforderung. Also
wenn wir schon dabei sind, darf ich mal kurz mein größtes Waterloo im Radio erzählen. Es gab dieses wunderbare letzte Album von Rio Reiser, Himmel und Hölle. Das erste Album, was er wieder so gemacht hat, wie er es machen wollte. Die Schulden der Band waren abbezahlt und so. Und er kam mit dem Promoter in die Sendung, beziehungsweise wurde mir angeboten. Und ich habe gesagt, ey, Rio Reiser habe ich noch nie getroffen. Kommt bitte vorher, ich möchte mit dem essen gehen und so weiter. Und tatsächlich, wir gingen essen und Rio tat das, was er immer tat. Ein Bier nach dem anderen. Wir haben so toll erzählt und so. Und die Sendung ging los, 3 Stunden. Und ich stelle die erste Frage und Rio sagt... muss ich dir das jetzt schon wieder erzählen? Das habe ich dir doch vorhin schon alles erzählt. Und so ging die ganze Sendung, bis ich ihn in der letzten Stunde geknackt habe mit einem Bootleg aus dem Rauchhaus, den ich zufällig im Büro stehen hatte. Was war dein größtes Waterloo?
Tatsächlich Van Morrison. Okay. Ich bin riesengroßer Van Morrison-Fan. Und das hat jetzt keine optischen Gründe, aber musikalische. Und ich bin da hinten, durfte ein Interview mit ihm machen in Belfast. Da war irgendwie sein 70. Geburtstag. Ich war bei einem Konzert, ich durfte Backstage, ich durfte auch die ganze tolle Band von ihm kennenlernen und so oder treffen. Und dann halt mit ihm dieses Interview machen und ich so, oh Gott, Van Morrison. Ich habe so gezittert, also so würde ich... zitter ich bei Robbie nicht, wenn der in meiner Nähe ist. Also will was heißen. Also ich dachte so, ich fange so ein bisschen an mit, hey, Astral Weeks, eins meiner Lieblingsalben und du hast meine Jugend geprägt und so und das ist also so musikalisch. So what? Und das war das Ende des Interviews.
Ja, das
zu Wort gegangen, dann hat er sich umgedreht und ist er gegangen.
Also so eine scheiß Situation.
Ein wahnsinnig sympathischer Typ, aber
Rio blieb wenigstens
Halleluja.
Noch da.
Die Musik von Van Morrison ist toll.
Kommt wahrscheinlich gleich nach Bob Dylan. Von dem habe ich ein Konzert gesehen, wo der nur mit dem Rücken zum Publikum gespielt hat.
Das macht er gerne im Dunkeln dann am besten.
Im Dunkeln?
Auch noch, ne? Das war wahrscheinlich CCH, da war ich auch. Ja, das kann aber auch im Stadtpark. Also es gibt so Leute, wo du auch denkst, warum geht ihr raus? Warum zeigt ihr euch, wenn ihr euch eigentlich gar nicht zeigen wollt? Dann bleib zu Hause, Kohle hast du genug, verkauf deinen Backkatalog und kannst dich zur Ruhe setzen.
Gutes Stichwort nochmal so zurück auf junge Bands. Wenn da so eine junge Band kommt und der Frontmann wird ja immer vorgeschoben ans Mikrofon. Aber vielleicht kann der Schlagzeuger besser reden. Ja. Aber ist nicht so charismatisch. Dann nimmt man doch besser den Schlagzeuger, oder?
Ach, ich kenne eine Menge charismatische Schlagzeuger. Also ich glaube, das ist gar nicht mehr so. Also das kommt natürlich auch darauf an, was es für eine Band ist. Wenn es der Blabla und seine Band ist, dann ist das so. Aber eine richtige Band, also keine Ahnung, was fällt mir jetzt ein? Provinz zum Beispiel mag ich sehr gerne, eine deutsche Band. Die sind eine Band, die arbeiten zusammen. Da ist nicht einer wichtiger als der andere, da ist nicht der Sänger wichtiger als der die Songs
schreibt. Bea hat im letzten Podcast, immer noch zu hören bei uns, überall mit Ila gesprochen, die eigentlich eine Solokünstlerin ist, aber die begreifen sich als Band. Und so war das im Podcast auch. Das war nicht so, da stand nicht eine Eva, sondern die waren so homogen als Band.
Die waren eigentlich für mich sowieso das beste Beispiel, weil sie schon aber auch, muss man sagen, echt eine smarte Bitch ist. Ne? Also die ist wirklich so, also die redet eloquent und schnell und klug und so. Und die Jungs haben dann einfach immer so, zwischendurch sind die so rein. Das war fast auch schon wie so ein Song. Ich fand das total schön, weil sie da trotzdem im Vordergrund stand und das willst du ja im Grunde auch. Also ich meine...
Du musst auch jemand sein, der das kann und wer
aber,
das will.
Aber ich meine, du willst auch als Radiomensch, als Moderator oder in dem Fall als wir, als Interviewer, findest du es schon auch gut, wenn die Person, die vorne steht und eben am meisten erzählt, dass die auch bei dir am meisten erzählt. Aber diese Kombination ist einfach super genial. Aber sag mal, nochmal zu dem Thema Interviews mit interessanten Personen. Wenn wir jetzt mal von Robbie Williams absehen, wen hättest du denn gerne nochmal in der Sendung, so wenn du jetzt ja die Fee käme?
Also wenn die Fee mir Rio wiederbringen würde, wär Rio schon einer der ersten. Joni Mitchell tatsächlich. Ne? Wenn Fee jetzt auch mit deinem Staub und so, wenn die das schaffst. Also Joni Mitchell würde ich wahnsinnig gerne noch treffen. Das ist so eine Frau, wo ich einfach denke, die hat so viel gemacht, auch für andere Musikerinnen und die hat so viel Spirit, dass ich würde wahrscheinlich einfach nur mit der an einem Tisch sitzen und so versuchen, irgendwas davon abzukratzen. Das ist aber, wer weiß, kann ja alles noch
aber heißen. Vorsicht, niemals mit den Leuten vorher in die Kneipe gehen.
Guter Tipp. Ich habe übrigens mal, weil wir hier ja... weil Udo ja überall um uns rum ist. Ich habe mal, da war ich 13, und da habe ich einen Liebesbrief an Udo geschrieben.
Oh, wie süß.
Und ich habe immer noch nicht rausgefunden, ob er den gekriegt
hat.
Hat er, ne?
Trägt er jeden Tag mit sich rum. Ich bin deine Susanne.
Das war so schlimm. Das war so, oh mein Gott.
Weißt du noch, was da drin stand?
75, muss das 76, so irgendwie so. Ja, es war, ich finde dich so toll.
Wirklich?
Das war schon ein richtiger Liebes. Ich war richtig verknallt. Ich war ganz doll verknallt. Ich bin eigentlich immer noch verknallt.
Wir können euch durchaus auch nochmal zusammenführen.
Das eben, wollte ich gerade vorschlagen. Aber ich als alter Pragmatiker, Udo ist ein gutes Beispiel für gute Interviews. Und ich will am Ende noch einen Tipp haben von dir für junge Musiker.
Udo,
Interview, erste Frage kommt. Udo beantwortet alles, was er sagen möchte. Danach ist es völlig egal, über was gesprochen wird.
Ja.
Was würdest du jungen Bands raten? Wie macht man ein gutes Interview? Also wie antwortet man gut auf die Fragen von so Leuten wie uns?
Eine Frage, eine Antwort. Ich würde nicht, was Udo super kann, was aber auch easy ist, weil du musst ihm nur das Mikro so hinhalten und kannst du eigentlich auch wieder gehen, was du natürlich nicht tust.
Stimmt.
Aber der haut natürlich alles, der haut alles raus, weil er auch so viel zu sagen hat. Das ist ja der Grund dafür. Nicht weil, ne? So, ich würde, was soll ich sagen? Ich glaube, das Wort hast du vorhin gesagt, authentisch. Echt sein, nicht so gucken, was erzähle ich der denn jetzt? Irgendeine Geschichte, ja, meine Mama hat mir die Gitarre und die hatten irgendwie Bluesplatten. Also so dieses, wo ich anfange, ein bisschen auch zu gähnen manchmal, wenn ich diese Geschichten, also klar, dass jeder hat sein eigenes Leben und seine Geschichte und die mögen sich ja auch gleichen, aber ich würde immer versuchen, wie gesagt, authentisch, echt zu bleiben und nicht irgendeine Rolle zu spielen, weil das ist... Also kommt drauf an, jedenfalls, wenn es die Musik ist, von denen ich was hören will, dann ist es dann muss es auch der Mensch, der dahinter ist, muss echt sein.
Ich finde eine Mischung gut, ehrlich gesagt. Also das, was du gerade gesagt hast, ganz, ganz wichtig und auf gar keinen Fall langweilen. Mhm. Das ist ja immer die absolute oberwichtigste Überschrift. Aber ein bisschen was von Udo würde ich schon auch, von dieser Strategie würde ich schon mit reinnehmen. Was er ja macht, ist ja, dass er die Sachen unterbringt, die er unbedingt sagen möchte.
Ja, logisch. Und das aber dazu musst du auch was zu sagen haben. Ne?
Also, das stimmt.
Udo kann das.
Aber jetzt mal so ein Beispiel, dass man auch weiß, worüber wir hier reden. Also wenn du jetzt zum Beispiel fragst, sag mal, Udo, arbeitet ihr denn schon an neuen Songs und so? Ich habe gehört, eventuell da kommt was nächstes Jahr. Ja, wir gehen ja jetzt auf Tour und dann gibt es ja wieder einen Rockliner und dann habe ich ja noch die Kunstausstellung. Das heißt, erzählt dann die 2, 3 Sachen auf, die er unbedingt will, dass sie alle mitkriegen. Diesen Anteil finde ich gar nicht so schlecht, sich auch als Band, um das noch zu ergänzen, sich zu überlegen, was ist denn wichtig für mich, dass die Leute das von mir wissen.
Also clevere Strategie auf jeden Fall. Wenn du bestimmte, also am besten erstes raus mit den Tourdaten, wo es die Tickets gibt. Genau. Und solche Sachen. Yeah. Das ist schon ganz clever.
Also, weil Bea sagt, es ist ja auch ganz gut, um sich selber zu überprüfen. Ja, man muss ja auch wissen, was man vertreten will als Band. Und dafür muss man ja auch im Klaren sein, was man da sagt. Das ist ja völlig klar.
Ja, Mensch.
Wunderbar.
Ich bin ganz hin und weg von unserem ersten Podcast in der alten Liebe, unsere Premiere. Wie schön ist das?
Und wir machen noch ein bisschen Werbung. Sag noch mal, wann kann man dich hören? Jeden Mittwoch?
Na, meistens Mittwochs, Donnerstags. Also kommt immer ganz unterschiedlich, wie wir das machen. Donnerstag ist immer so eine Sendung, habe ich zum Beispiel an diesem Donnerstag, haben wir erstes Kulturjournal mit allem, was so kulturell gerade, also Ballett oder frage mich nicht, was gerade Thema ist in der Stadt. Und dann habe ich aber ab 20 Uhr eine Stunde wunderschön einfach einschalten und froh sein, dass es Radio gibt, in dem Musik läuft.
Wir werden natürlich auch noch hier unterm Podcast oder auch für die, die zuhören, die Sachen verlinken. Und falls du noch einen Tipp hast von Kollegen, die für junge Bands interessant wären, vielleicht auch vom anderen Sender, gerne her damit nachher, wenn wir hier fertig sind und dann werden wir das auch noch dazu schreiben.
Also Kollegen von Enjoy natürlich, deren Sachen jüngere Musik sind als das, was wir jetzt bei 90.3 spielen. Die sind da, NDR2 hat jeden Abend 2 Stunden mit neuer Musik. Also das ist schon auch mainstreamig, aber das ist halt NDR2 auch,
okay,
ne? Aber
das kann ja auch sein.
Da kommt auch, da hat auch eine Nina Truber oder so ihr erstes Mal im Radio gehabt. Also, und irgendwann ist immer das erste Mal und
das stimmt.
Im Leben.
Wunderbar. Gut, vielen Dank, Susanne.
Sehr gerne.
Das war Susanne Hasenegger vom NDR, eine Expertin in Sachen Musik und Medien und bereits unser 6. Podcast aus der alten Liebe. Meine liebe Bea, im 7. Podcast, ich darf das immer nie sagen, aber Bea hat da ein super Prinzip entdeckt. Ich glaube, Susanne, das hat sie sich ausgedacht mit einem Tänzer, Zwinker-Smiley. Hast du es letzte Mal erzählt?
Ich habe es angedeutet.
Der Running Gag und im 34. Podcast werden wir dann das Geheimnis lösen, was
die
da mit dem
kommt dann Weihnachten.
Tänzer war. Aber der nächste Podcast kommt wann?
Wir haben das vorhin ganz genau besprochen, weil es gibt immer einen Unterschied zwischen den Terminen, wo wir es hier aufzeichnen und einen Unterschied von den Terminen, wo wir es ausstrahlen. Und ich weiß es nicht mehr.
Das schneiden wir raus oder schneiden wir es nicht raus?
Nein, das schneiden wir.
Am 7.7. kommt der nächste Podcast. Am 7.7. und dann mit der bezaubernden Ronja Malzahn, deren Namen hier schon des Öfteren gefallen ist.
Gewinnerin des Panikpreises 2021. Die uns natürlich auch sehr am Herzen liegen, die Gewinner unserer Panikpreise. Und von denen werden wir sicherlich in den kommenden Podcasts auch noch einige vorstellen. Und was uns auch sehr am Herzen liegt, ist auch immer mal wieder Gäste dabei zu haben. Also Leute, die selber Initiative ergreifen, diese Welt ein bisschen heller zu hinterlassen, als sie vorgefunden haben. Es gibt ja immer so diesen Spruch, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und wir schätzen natürlich sehr, wenn die Leute auch Dinge in die Hand nehmen. Und man kann als einzelner Mensch wirklich sehr, sehr viel bewirken. Es muss nicht immer die ganz große Nummer sein. Da sind auch ganz, ganz kleine Geschichten dabei. Also ich will damit sagen, wir haben jetzt nicht nur Musiker und Musikerinnen, sondern eben auch spannende Leute, die die Welt verändern. Das kommt alles auf euch zu. Bleibt uns treu.
Schnitt.
Dankeschön, Arno. Dankeschön, Susanne.